Okay, damit okay, ne? Ich mache nicht so oft Zoom, weil ich habe viele andere Sachen um die Ohren.
Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interview-Folge. Ich freue mich sehr, heute Elisabeth Dünkel da zu haben, weil es ist nämlich ein Wunsch aus der Community. Eine Hörerin hat mich angeschrieben und gesagt, ich soll doch unbedingt mal Elisabeth Dünkel interviewen. Die würde mir sicher gut passen. Und ich sage nicht zu viel, weil wir jetzt ja gleich alles kennenlernen, aber ich habe mich, bereite mich ja mal vor und Elisabeth Dünkel war mir bis dahin noch gar kein Begriff und bin aber sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe, weil die Art, wie sie Homöopathie macht, die man sehr gut auf ihrer Website auch erkunden kann, lade ich alle zu ein. Die Links werden wir auch in den Shownotes, werdet ihr sie dort finden. Aber je mehr ich dort gelesen habe, desto mehr habe ich wirklich Freude gehabt, dass jemand so arbeitet, wie ich auch versuche zu arbeiten und das schon so viel lange so. Vorher habe ich mich sehr gefreut auf das Interview, aber ich sage erstmal Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist im Interview.
Ja, guten Morgen und schön, dass du mich ausgewählt hast. Und ich hieß ja früher Elisabeth Schulz und unter diesem Namen habe ich auch relativ viel Homöopathie-Artikel veröffentlicht. Darum kennen mich die wenigsten unter Elisabeth Dünkel, aber ich habe inzwischen geheiratet und ja, habe jetzt einen anderen Namen.
Sehr gut. Genau, wir machen auch wie immer gern, dass wir erstmal rausfinden, woher du kommst, damit wir dann noch besser verstehen, wohin du gegangen bist. Und deshalb gern die Frage, die ich fast allen meinen Interviewgästen stelle: Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Wie war dieser Weg dorthin in die Homöopathie?
Ja, der Weg ging natürlich wie bei ganz vielen Homöopathen über eigene Krankheiten. Ich bin halt 30 Jahre in Hamburg zu Hause gewesen und habe da die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht. Intensivstation Onkologie, Intensivstation auch für größere Kinder. Und schon in der Ausbildung habe ich eine relativ schwere Neurodermitis bekommen. Und dann habe ich nach dem Examen gleich auf der Intensivstation angefangen, weil mir das so viel Spaß, also Spaß, Freude gemacht hat, so direkt immer mittendrin am Puls des Lebens zu sein. Und dann habe ich leider durch diese Formaldehyd-Ausdünstung in den Inkubatoren noch Asthma dazu bekommen. Und dann war eigentlich ziemlich deutlich, dass ich nach einem Jahr Intensivstation für Neu- und Frühgeborene wechseln musste. Rückblickend war ich aber eigentlich schon durch die Arbeit im Krankenhaus, also in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, so überfordert emotional, dass ich ganz viele Gefühle einfach in eine Ecke stellen musste, weil es waren ja noch andere Kinder da, wenn ein Kind gestorben ist. Und letztendlich habe ich dann über viele Jahre diese traumatischen Erfahrungen, die jede Krankenschwester und auch jeder Arzt wahrscheinlich in der Klinik macht, dann verarbeiten können über unterschiedliche homöopathische Arzneimittel oder aber auch in der Arbeit mit Gerda Boysen. Und dann war es so, dass ich halt nicht mehr auf der Station arbeiten konnte, sondern in die Schule gegangen bin. Also ich habe diese Ausbildung gemacht zur Lehrerin für Pflegeberufe und bin aber nicht gesund geworden. Dann kam Tschernobyl, was nochmal dazu geführt hat, dass ich eine ziemlich starke Reaktion gehabt habe auf diese Strahlung, weil wir gerade in Dänemark waren mit einer Schülerinnenklasse. Und dann war irgendwie klar, jetzt muss ich wechseln. Und dadurch, dass ich viel mit meinen Träumen gearbeitet habe, wusste ich, es geht in eine ganz andere Richtung. Und ich habe dann unterschiedliche Sachen erstmal ausprobiert, bis ich wusste, wohin mein Weg mich führt. Und dann war erstmal die Naturheilkunde ein großes Feld. Ich habe Yoga unterrichtet, ich habe Astrologie unterrichtet, also all die Dinge, die mir vorher so zugefallen waren. Und dann habe ich die Homöopathie tiefer kennengelernt, und zwar in Bad Boll, und habe sehr stark reagiert auf diese Arzneimittelprüfungen, die dort gemacht worden sind. Da waren vielleicht 100 Leute, vielleicht mehr als 100. Ich kann das gar nicht sagen, wie viele Teilnehmer das waren. Und dann habe ich gesehen, dass diese Arzneimittelprüfung, so wie sie Hahnemann uns ja auch empfohlen hat, in meinem energetischen Feld viel stärker arbeiten als bei anderen Menschen. Und dadurch, dass ich Gerda Boysen schon kannte, die einfach eine so hervorragende Therapeutin war mit der biodynamischen Körperpsychotherapie, war vielleicht eine Offenheit schon gegeben. Und ich konnte dann auch in diesen Ausbildungsgruppen schon Arzneimittelprüfungen machen mit den Kollegen. Und dann habe ich gesehen, ah, das ist das Richtige, wenn wir die Arzneimittel in der heutigen Zeit besser verstehen wollen, weil zu der damaligen Zeit in den 80ern, Anfang der 90er hatten wir noch nicht so viel Literatur. Die Homöopathie war eigentlich sehr mager bestellt. Das ist alles dann aufgebrochen, auch durch die indischen Homöopathen, gerade Rajan Sankaran. Und ja, vielleicht ist es zu schnell oder zu viel. Nee, also diese Boller-Homöopathie mit diesen Arzneimittelprüfungen, Gerhardus Lang, Jürgen Becker, Andreas Krüger, das war das Erlebnisfeld erstmal über viele Jahre. Und ich habe daraus auch ein Buch gemacht, das heißt Mein Leben mit Homöopathie, weil ich gesehen habe, dass auch die transgenerationalen Traumatisierungen in dem Energiefeld eines jeden Menschen gespeichert ist. Und wir haben da Kaliumbromatum geprüft. Und meine Mutter kommt aus der Ukraine, also mütterlicherseits haben meine Vorfahren da gelebt und sind natürlich einige Menschen dann auch dem Regime zum Opfer gefallen. Und mein Onkel Raphael ist einfach deportiert und wahrscheinlich umgebracht worden. Und der tauchte dann in dieser Arzneimittelprüfung auf. Und da habe ich verstanden, dass wir viele Krankheiten in uns tragen, weil Themen nicht betrauert werden können oder dass die Vermissten für das Familiensystem ein ganz großes Problem sind, weil wir können sie nicht beerdigen, wir haben keine Rituale, um diese Seele freizulassen. Und dann habe ich mich halt auch einfach in dem, wie ich dann Homöopathie unterrichtet habe, immer nur auf ein Mittel eingelassen. Also, dass wir an einem Tag ein Mittel biodynamisch und homöopathisch erfahren haben, sodass die Schüler schon ein Vorfeld hatten, dass sie sehen konnten, ah, die und die Symptome habe ich. Und dann haben wir das Mittel besprochen mit Innenreisen, also katatymes Bilderleben und auch mit Musik. Wir haben alles dazu genommen, was ich auch aus Bad Boll kannte, also Musik, Filme, Bücher, überall da, wo diese Themen, jetzt bei Ignatia zum Beispiel, Anna Karenina, wo wir gesehen haben, ah, das gehört zum Arzneimittelbild, sodass es ein moderneres Gesicht bekommen hat. Ja, das
Ja,
war die
sehr gut.
Forschungsarbeit, die jetzt gar nicht aufgehört hat. Wir sind jetzt gerade aus einer Woche gekommen mit Ornithogallum und Star of Bethlehem hat ja Dr. Edward Bach auch schon mit in die Heilmittel gebracht als Bachblüten, aber er muss es von den Homöopathen. Also ich habe mich so ein bisschen mit den Zeitangaben beschäftigt. Also eigentlich haben die Homöopathen Ornithogallum als erstes für Magenkrebs, für Magengeschwüre eingesetzt. Und wir leben natürlich in einer Zeit, in der das Krebsmiasma immer mehr zunimmt. Wir haben immer mehr Menschen, die Krebs haben, gerade auch nach diesen ganzen Impfungen, weil jede Impfung aktiviert das ursprüngliche Miasma. Und dann war irgendwie so in den Träumen, in denen mich das Mittel einlädt, welches wir dann mit vielen Menschen bearbeiten, dass ich dachte, ja, wir werden jetzt uns um Ornithogallum kümmern. Ich habe es auch mit großem Erfolg schon eingesetzt bei, die Patientin fällt mir jetzt als erstes ein, die ihren Vater gleich nach der Geburt quasi verloren hat, weil der sich in eine andere Frau verliebt hat. Und sie hat einen Speicheldrüsenkrebs entwickelt, der ihr Leben doch sehr bedroht hat und dieses Ornithogallum hat ihr so sehr geholfen, diesen untröstlichen Verlust auch zu bearbeiten, dass ich gar nicht erstaunt war, dass wir in dieser Gruppe von 30 Personen dann doch 10 hatten, die ihren Vater früh verloren haben und durch unterschiedliche Umstände und auch eine Teilnehmerin dabei war, die ihren Vater durch Tod verloren habe, der ist ins Bett gegangen und am nächsten Morgen ist er nicht mehr aufgestanden. Und das ist schon bestimmt 15 Jahre her und sie war immer noch untröstlich und hatte das Gefühl, dass dieses Mittel ihr helfen kann, dieses Trauma zu verarbeiten. Also Ornithogallum ist ein sehr tiefes Traumamittel, Schockmittel, ein Seelentröster, hat Bach gesagt, aber so wie wir das erfahren haben mit den Magenschmerzen, mit den Beschwerden im Bauchraum, ist es einfach auch ein akutes Schockmittel, würde ich sagen, und ein chronisches.
Ja,
Jetzt bin ich dahin gekommen,
da hast du viele Sachen angesprochen, das finde ich gut. Ich gehe ein Stück zurück, weil da waren so viele interessante Sachen dabei. Und das ist eben genauso, wie ich das auch gelesen habe in deinen Artikeln, dass wir sehr viele gemeinsame Erkenntnisse haben, die ich eben auch habe. Dieses Sehen in der Praxis, wie stark die Ahnenthemen mit reinspielen, zum Beispiel. Ich komme ja auch ursprünglich aus Deutschland, aus Berlin, und beide Opas waren im Krieg und so weiter. Und da mit den ersten Familienaufstellungen ist das natürlich für die Erfahrenen kein Wunder, dass der Krieg dann eine Rolle spielt in so einer Aufstellung. Und wenn man dann später eben Krankheiten systemisch erfasst und das eben dann auch bei den Patienten anfängt, wo man ja ein viel größeres Gebiet dann hat, als nur die eigene Geschichte, wo man plötzlich 10, 100, 200.000 Geschichten gehört hat. Naja, so viele war es wahrscheinlich nicht, aber ne, sicher 100 plus Geschichten gehört habe, wo das wirklich eine große Rolle spielt und dann auch wieder sieht, was mit der Homöopathie in solchen Bereichen möglich ist. Das sind ja großartige Sachen, die einen dann als Therapeut auch ganz andere Fragefelder ermöglichen. Ne? Dem Patient, wenn er reinkommt und dann hat er eine Magenproblematik, dann kann man ja, wenn man rein klassisch arbeitet, fragt man mal die Lokalsymptome. Und wenn man aber auf diese Auslöserthematik, wenn man die systemische Komponente mit hinten dran hat, wenn man versteht, okay, das ist eine Reise einer Krankheit, die da passiert ist, die vielleicht schon Ahnenthemen mit einflusst, dann fragt man ja auch ganz anders und nimmt ganz andere Symptome und kommt dadurch um Zweifel auch ganz andere Mittel, die man dann gibt, die alle ähnlich sind. Und da wäre so eine Frage gern, dass ich zu dir überleite, weil mir fällt auf, je mehr Mittel man kennenlernt, ebenso wie jetzt das Ornithogallum oder auch andere Krebsmittel, oder ich beschäftige mich intensiv im Moment mit den Milchmitteln, weil die ganzen Lackarzneien und die Muttermittel, die da kommen, die ja auch diese tieftraumatischen Sachen haben. Ich habe mich auch ausgearbeitet mit Tabakum oder anderen Sachen, die auch diese traumatische Komponente noch mit drin haben. Wie siehst du das? Mit diesem Ähnlichkeitsgesetz, weil ich habe das Gefühl, je mehr Mittel man kennenlernt, desto mehr hat man das Gefühl, ja gut, das ist noch ein Traumamittel, Opium hat ja das auch, Strontium hat das auch. Ne? Wie findest du dich da nach all den Jahren und all den Erfahrungen noch zurecht, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Ornithogallum-Trauma, das ist ein Lac-Equinum-Trauma, das ist ein Tabakum-Trauma oder das ist ein Opium-Trauma? Wie hast du da den Weg gefunden, diese Mittel dann nachher noch zu unterscheiden? Das ist so der Punkt, wo ich gerade stehe. Deshalb würde mich das gerade interessieren.
Nehmen wir mal gleich Lac-Equinum. Deshalb muss ich so ein bisschen schmunzeln. Eine schwer traumatisierte Mutter kommt mit ihrem Kind und dieses Kind will sich nie die Schuhe anziehen. Es möchte immer frei, also barfuß laufen. Und das ist ein Problem für die Mutter, die selber ein schweres Trauma davongetragen hat. Ich sage jetzt einfach nur Missbrauch. Und dann habe ich einfach das Milchmittel, weil für mich hat es viel mit Missbrauch zu tun. Und dann dieses Verlangen nach Freiheit, also die Füße frei zu haben. Und wir haben diesem Kind, das war ein Supervisionsfall, Lac-Equinum gegeben. Und siehe da, er konnte Schuhe anziehen. Also er hat quasi diese Traumatisierung der Mutter mit in sich getragen. Und dann, wie ich das unterscheide, letztendlich, das ist das Allerwichtigste. Da sitzt immer nur ein Mensch vor dir. Ich vergesse alles und lass den Menschen erzählen. Und in diesem Erzählen, wenn die Seele sich öffnet, liefert sie dir immer Symptome, die dich direkt zum Mittel führen. Ich achte sehr auf Traumarbeit. Das heißt, dass ich die Patienten schon am Telefon motiviere, dass sie für die Anamnese träumen sollen, dass sie Träume aufschreiben sollen. Und dann achte ich auf die Träume, ich achte auf diese Goldkörnchensymptome, also Paragraph 153, was absonderlich ist. Und ja, das eigentlich ist es faszinierend, diese Patientin, die damals das Ornithogallum brauchte, hat uns einfach direkt über einen Traum zu diesem Heilmittel geführt. Ich habe den jetzt nicht so im Kopf, aber ich weiß, dass dieser Traum so eindrücklich war, dass wir das Ornithogallum finden konnten. Eine andere Patientin, die sehr in Not war, die hochschwanger war und sehr erschöpft, weil sie noch viele andere Kinder hatte, die kam dann zum Beispiel mit einem Traum, ich ersteche meinen Vater. Und dann sind wir relativ schnell bei, ich glaube, das war Castor Equi, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber sind dann relativ schnell zu dem Heilmittel gekommen, weil es ist in der Rubrik, träume den Vater zu ermorden oder zu erstechen. Also ich glaube, ich vertraue den Patienten so sehr, dass sie mir das Mittel zeigen, dass ich es erkennen kann, dass ich mir über das eigentlich noch gar nicht so Gedanken gemacht habe.
Sehr gut.
Also das sage ich schon auch den Schülern, wenn die ängstlich sind, habe ich gesagt, es kommt immer nur ein Patient zur Zeit zu euch. Und natürlich müsst ihr die differentialdiagnostischen Mittel wissen. Aber in der Regel, wenn jemand wirklich geheilt werden möchte, dann bringt er euch auch die entsprechenden Symptome.
Lass
Und
mir
bei
auch.
Kindern hast du ja auch die, also das, natürlich ist die Körpersprache mir auch wichtig, gerade wenn ich jetzt mit schwerkranken Kindern arbeite, die machen das oft über die Körpersprache. Und ich habe viele Jahre immer Videos aufgenommen, dass ich das dann auch den Schülern zeigen konnte. Also das hier zum Beispiel ist körpersprachlich, es fällt mir da jetzt ein, also die Kinder bei Kalzium spielen mit den Fingern. Und dann sagen sie, ja, das tun ja alle. Sage ich, nein, nicht alle Kinder, die mit den Fingern spielen, brauchen Kalzium. Da gibt es vielleicht fünf oder sechs andere Mittel noch in der Rubrik. Aber wenn wir zum Repertorium zurückgehen, dann sehen wir ja immer, dass das gar nicht vollständig ist, dass es Ideen gibt und dass wir immer noch daran arbeiten können. Aber nur eine gute Arzneimittellehre hilft uns dann auch, das Heilmittel zu finden. Und durch die Arzneimittelprüfung, wie wir sie machen, öffnet sich auch die Intuition. Das heißt, es gibt diese Intuition, dass ein Homöopath fühlt oder eine Homöopathin, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Also, Hahnemann hat gesagt, wir sollen Arzneimittelprüfung prüfen und er hat auch gesagt, wir sollen sie verreiben. Und über die 30 Jahre, die ich jetzt Heilmittel verreibe und in Gruppen auch prüfe, sehe ich einfach, es ist ein geniales Werkzeug, um seine eigenen Traumatisierungen aufzuarbeiten und natürlich auch, um einen Zugang zu bekommen zur Materia Medica. Und dann, Sheldrake ist für mich ja auch so ein ganz wichtiger Mensch gewesen über die morphischen Felder. Also, dass es Energiefelder gibt, die Menschen verbinden. Und ja, das ist irgendwie kostbar zu wissen. Wir sind energetisch mit allem, was auf diesem Planeten ist, verbunden. Und wir finden das, was mit uns in Resonanz geht. Einfach wieder. Das heilt uns auch. Ob es Musik ist oder ob es ein homöopathisches Mittel ist, was immer. Es kann auch ein Gespräch über Astrologie sein, dass wir plötzlich sehen, ah ja, das, was mich blockiert, ist die Problematik mit meinem Vater, die Problematik mit meiner Mutter, wenn es im Horoskop so angezeigt ist. Also die Natur hat sich ja vieles ausgedacht, um uns zu heilen. Und für mich ist natürlich die klassische Homöopathie die Liebe der Schöpfung, mit der wir heilen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel diese Zwiebel vom Ornithogallum nehmen und sehen, darin steckt einfach das ganze heilende Feld dieser Pflanze.
Genau.
Oder wir nehmen meinetwegen Castor Equi oder eins dieser Heilmittel, da steckt seit wie viel, ich weiß nicht, Jahrtausenden die ganze Heilenergie. Und für mich ist quasi die Schöpfung, das, was uns heilt, wenn die Liebe der Eltern gerade jetzt bei Kindern nicht ausreicht. Habe ich das klar genug formuliert?
Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen ist es für mich sehr schön, weil meine Homöopathin, die mich auf den Weg gebracht hat, die sehr genauso arbeitet. Auch in ihren Gruppen nehmen sie die Arzneimittel ein und erfahren eigentlich die Arzneien über die Arzneimittelprüfung und haben natürlich dann auch einen ganz anderen Zugang. Gerade wenn ich dann noch eine geprüfte Arzneimittellehre habe, wo ich nachschlagen kann, habe ich ja dann wie zwei. Oder wenn es im Repertorium vertreten ist, sogar drei Ebenen. Also die persönliche Erfahrung mit dem Arzneimittel, die aufgeschriebenen praktischen Erfahrungen von anderen Leuten, plus dann Repertoriumseinträge, dass es mir dann irgendwann mal wieder einfällt. Ne? Auch wenn ich länger nicht damit zu tun hatte, schlage ich mal nach. Angst, den Vater zu erstechen. Dann kommt der Castor Equi und dann macht sich für ein Jahr, wenn man Erfahrung hat, ein ganzes Feld wieder auf, dass man denkt, ja, stimmt. Ne? Dann fällt einem unter Umständen ein, wie es mir damals gegangen ist und denkt, ja, genau so hat die Patientin mir das dann wieder erzählt. Also, das fand ich sehr gut, nachzuvollziehen. Und auch, das ist der Hinweis, den ich dann selber noch bringen wollte, dass ja auch die Mittel diese morphogenetischen Felder selber auch haben. Ne? Also
Das meinte ich
Seegut,
vorhin mit der Zwiebel, ne?
genau,
Dass es da
richtig.
drinnen ist.
Ich würde gerne nochmal zurück auf dieses Beobachtende, weil wir das auch gerade im Podcast hatten. Wir hatten nämlich sehr viele Tierhomöopathie-Interviews in letzter Zeit. Und
Ja.
da war das natürlich ein ganz großes Thema, diese Beobachtung. Und das ist mir auch aufgefallen in dem Artikel Biodynamische Homöopathie. Gibt es einen ganz schönen Artikel zum Beispiel, Bereich, wo du schreibst über, wo habe ich welchen Ring am Finger, wie ist die Stimme, wie sind die Arme verschränkt oder nicht, was kann ich da nehmen. Da gibt es auch gerade, glaube ich, eine Webinarreihe Physiognomik, also die Physiognomie und
Ja.
Homöopathie, wie das zusammenhängt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht so gut kenne. Wir haben aus der Homöopathie, also mit der Dr. sehr viel Beobachtungen gelernt, aber so wenig sozusagen Deutungen dieser Beobachtungen. Also bei uns ist das an der Schule auch ganz stark so, beobachte ohne Deutung dessen, was du gesehen hast. Ne? Also sieh einfach, er hat die Arme verschränkt, aber du machst daraus kein weiteres Thema. Ne? Er hat einfach die Arme verschränkt und dann gibt es wie so eine mentale Rubrik Mittel, die typischerweise die Arme verschränkt haben, aber ohne, dass man das jetzt versucht zuzuordnen oder so. Und das fand ich sehr interessant an deinem Artikel, weil ich finde, da gehst du oder ihr, die so arbeitet, einfach noch einen Schritt weiter, dass wir zum Beispiel aufschreiben, trägt viele Ringe. So, ne?
Ja.
Und bei dir ist es ja dann, je nachdem, wo dieser Ring wieder ist, oder wo dann eben das Tattoo vielleicht ist oder wie denn zu welchem Zeitpunkt die Arme verschränkt werden, dass das ja dann gerade auch, sage ich mal, eine weiterführende Deutung, Interpretation oder Symptomenkomplex aufmacht. Kannst du dazu was sagen?
Es gibt ja Rubriken und ich habe früher gab es dann Unterricht und das ging 2 Stunden, ein Videofall, der sich dann 2, 3 Mal wiederholt hat. Und dann bin ich mal alle Rubriken durchgegangen und dann habe ich gesehen, ah, es gibt Rubriken, die Körpersprache ausdrücken. Also ein Kind geht zum Beispiel nur auf Zehenspitzen. Das kann nicht anders laufen. Und das findest du unter Extremitäten, läuft nur auf Zehenspitzen. Ich glaube, dass dieses Repertorium so dick ist, dass wir uns gar nicht die Mühe gemacht haben, jede einzelne Seite, und damals gab es noch keinen Computer. Das heißt, ich bin, habe Seite für Seite meines Repertoriums umgeschlagen und dann plötzlich ganze Schätze gefunden. Mir fällt jetzt, also ich bewerte das nicht, aber das nehme ich jetzt zum Beispiel mal, Lycopodium-Babys. So, ich habe gesehen, diese Kinder schreien viel am Tag. Und wenn die Eltern kommen und sagen, oh, unser Kind schreit den ganzen Tag und was mag es haben? Lycopodium hat ja als Wahnidee glaubt, sterben zu müssen. Also es ist ein wichtiges Mittel nach der Geburt. Und dann habe ich zu den Eltern gesagt, würden Sie mal aufstehen und mit dem Kind rumlaufen? Und die Eltern stehen auf und gehen mit dem Kind rum und das Kind hört auf zu schreien. Und das habe ich dann 2, 3 Mal versucht und dann nehme ich das als Bestätigungssymptom für Lycopodium. Also Verbesserung durchgetragen werde. Also ich will gar nicht so auf Rubriken eingehen, weil ich kann immer besser erzählen und dann ist mir das Repertorium quasi nicht so nah. Aber die Körpersprache ist mit vielen guten Symptomen einfach im Repertorium vertreten. Und die Rubriken habe ich auch. Ich glaube, der Artikel heißt, kannst du hören, was ich nicht sagen kann, gerade als ich über Kinder geschrieben habe, weil die können ja oft noch gar nicht sprechen. Diese
Genau.
präverbale Zeit ist ja doch aber auch ganz wichtig, dass wir sehen, was die Kinder tun. Und das habe ich dann oft als sehr hilfreich erlebt, über die Körpersprache noch zusätzliche Symptome zu haben, weil ich verschreibe ja nicht auf ein Symptom, sondern ich nehme die Gesamtheit der Symptome und alles, was mir geholfen hat bei Kindern, das nehme ich dann mit rein, wie zum Beispiel der Opisthotonus oder der Schiefhals. Das sind ja alles körpersprachliche Ausdrücke eines Kindes.
Genau.
Oder bei Kupferbabys, ne, das hast du oft nach der Geburt, Cuprum metallicum, dass die so die Zunge vorstrecken oder was war das noch bei Stramonium-Kindern? Also ich kann einfach nur sagen, einfach diese Rubriken selber auch lernen und wissen, dass es die gibt. Das hilft uns gerade bei Kindern, die nicht sprechen können. Also
Wobei
ich
meine
bewerte
Anfangs.
eigentlich gar nichts, sondern das ist ein Symptom und das nehme ich und dann schaue ich, wie sind die anderen Symptome. Und bei dieser Hochschwangeren, die ihren Vater erstochen hat im Traum, Also sie hatte nicht Angst, ihn zu erstochen, sondern sie hat ihn erstochen. Haben wir dann das Mittel angeschaut und da passte alles zusammen. Und dann wusste ich, sie brauchen Mittel für diese große und tiefe Erschöpfung, dass sie das Kind überhaupt auf die Welt bringen kann, ne, weil sie so viel Schlaflosigkeit hatte und viele andere Symptome, die sich dann um diesen einen Traum herumgerankt haben.
Das ist auch oft so, ne? Wenn man denn mal auf eine Spur ist und die sich dann plötzlich bestätigt, dann passt auch wieder alles. Das hat
Ja,
Dr. Döse uns
genau.
eben auch mal mitgegeben. Dieses, wenn du merkst dann, dass du das Mittel hast, weil alles andere dann plötzlich passt.
Ja, ganz genau.
Sehr gut. Und das sprichst du auch an. Wir arbeiten auch so und das ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir da sehr ähnlich arbeiten. Der Morrison nennt es diese Kombination aus Essenz, Leitsymptom und Totalität, was nachher die beste Verschreibung ausmacht. Das heißt, wir haben diese Essenz vom Mittel, ne? Was ist so das Urthema von so einem Mittel oder was ist der Kernproblematik? Denn die Leitsymptome, solche, ne, den im Traum den Vater erstechen. Und wir haben aber auch die Totalität, dass wir dann natürlich schauen, nicht nur nach diesem Leitsymptom verschreiben, sondern eben das, was den ganzen Patienten nachher ausmacht. Und das
Genau.
ist laut Morrison die beste Art, Homöopathie zu verschreiben, da kann ich nur bestätigen, dann entstehen diese großartigen Heilungen. Und da würde ich gerne nochmal überschwenken, weil ich merke, du hast ganz, ganz viel praktische Erfahrung. Was sind noch so Highlights gewesen, vielleicht auch in deinem gesamten homöopathischen Leben, wo du sagst, das ist ein Fall, der wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil der einfach so stark mich berührt hat oder weil der Heilungsverlauf so beeindruckend war. Was fällt dir da
Ja.
spontan ein?
Da fällt mir was ein, das ist Vincaminor. Und Vincaminor ist ja ein ganz wichtiges Mittel für die Haut. Und ich hatte ganz am Anfang meiner Praxis, kann ich gar nicht sagen, einen jungen Mann in meiner Praxis, der Morbus Hodgkin hatte. Und der hatte schon Chemotherapie bekommen. Und dann hatten sie überlegt, ob sie die Milz noch rausnehmen. Und dann habe ich gesagt, ich würde es nicht machen und dass er das aber entscheiden muss und so. Und er hat sich dann entschieden, die Milz zu behalten und ist seit, was weiß ich, 35 Jahren in homöopathischer Behandlung. Und der hat dann ein Kind bekommen. Und dieses Kind brauchte Vincaminor für einen Hautausschlag. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, weil in seiner Chemotherapie, die er bekommen hat, bevor er bei mir war, war Vincristin. Und das wird aus Vincaminor gewonnen. Das ist ja eine kleine Pflanze, das ist immer grün. Und das hat mich dann nochmal dazu geführt, wie tief die Chemotherapie in unseren Zellen sitzt und dass wir quasi diese Schwächung dadurch auch weiter vererben. Also das ist für mich, ich habe auch also Kinder mit schwerster Neurodermitis mit Vincaminor behandelt. Das war schon, ja, das ist einfach, das war mithin eins der tiefsten Behandlungserfolge, weil du das natürlich sehen kannst, wie diese ganz schweren Krusten verschwinden, wie das Kind langsam gesund wird, wie es die Ängste verliert. Also ich habe so in der Hamburger Praxis ganz, ganz viel Neurodermitis-Patienten, kleine gehabt, also Kinder, weil ich ja auch als Kinderkrankenschwester gar keine Scheu hatte, damit umzugehen. Und da muss ich sagen, da ist die Homöopathie einfach einmalig bei Neurodermitis. Also.
Und gerade bei Kindern verschwindet es auch wirklich mit dem richtigen Mittel, aber also fast beeindruckend schnell.
Ja, aber du brauchst halt, es kommt darauf an, wann sie kommen. Wenn die schon viel Unterdrückung erlebt
Genau.
haben, braucht es dann halt auch mehrere Mittel. Man braucht schon dann viel Erfahrung, auch wieder, um zu schauen, was ist da im Ahnenfeld los, ne? Also, das ist schon auch dann wichtig, da eine tiefe und gute Anamnese zu machen.
Und das hast du ja angedeutet, nicht natürlich nur die Haut zu behandeln, sondern eben genau die Themen, die dahinter stehen, mit
Genau.
einzubeziehen. Das finde ich
Ja, ich
ganz,
sage
ganz
immer
wichtig.
zu den Eltern, die Haut wird zum Schluss gut.
Richtig.
Na, erstmal fängt das Kind, ich hatte so ein Kind, das Bufo brauchte und das völlig autistisch geworden war und sich nur noch gekratzt hat und die Eltern nicht mehr nah haben wollte. Und nach der ersten Gabel war das ganz schön, weil die Eltern konnten es wieder in den Arm nehmen und so diese Bindung konnte wieder entstehen.
Mega schön. Ich würde noch einen kleinen Ausflug gern machen zu der Arzneimittelprüfung, weil das auch ein Thema ist, die Leute in dem Podcast öfter hören, wissen es auch. Ich bin auch jemand, der, glaube ich, sehr empfindlich ist auf das, weil ich habe bemerkt, wenn ich beim Unterricht Arzneien über längere Zeit vorbereite und mich da so rein vertiefe und dann auch noch in anderen Büchern lese, dass ich anfange, die Symptome zu entwickeln von den Arzneien, die ich auf den Unterricht vorbereite. Und mir ist das erst so nach dem vierten, fünften Mal aufgefallen, weil ich dachte, was ist immer los mit mir kurz vor diesen Unterrichten? Ich habe dann immer alle Symptome von dem. Und oft erst beim Vortragen für den Unterricht ist mir wieder aufgefallen, das sind ja genau die Symptome, die ich jetzt gerade erzählt habe, die ich die letzten Woche hatte, sodass ich mich immer so ein bisschen gescheut habe davor, zu viele Arzneimittelprüfungen zu machen. Aber ich habe jetzt bei dir heute mitgenommen, wo du erzählt hast, dass eventuell vielleicht das ja gerade ein Vorteil ist.
Ja.
Wenn man eben die Arzneien sozusagen schon ohne Ursubstanz im Feld sowieso schon hat, ne?
Das ist
Die
das
dann,
morphische Feld, was dich
genau,
erreicht, wenn du dich damit beschäftigst.
richtig, die dann auch vielleicht auch mal zu verreiben. So habe ich immer gedacht, ich bin vielleicht zu empfindlich und sollte das lieber nicht machen, weil ich auch von einigen Leuten Negativeffekte gehört habe aus den Prüfungen, die in der Schule gemacht waren, wo die dann hängen geblieben sind auf bestimmten Themen. Ich mir dachte, ach nee, mir geht es gut, zu gut gerade. Aber vielleicht deswegen eine allgemeinere Frage. Wenn jemand jetzt nicht so einen Kontakt hatte, weil an der Schule das nicht durchgeführt wird oder in der Schweiz gibt es das nicht so viel, zumindest wüsste ich nicht davon, dass Arzneimittelprüfungen gemacht werden. Was wäre so ein guter Einstieg in das? Sollte man sich eine Gruppe suchen? Soll man das mit dem Therapeuten absprechen? Soll man das mal alleine einfach erfahren? Was wäre so dein Tipp, wenn jemand jetzt noch gar keine gemacht hat?
Also, ich würde das immer gut finden in einer kleinen Gruppe. Ich finde es auch gut, ich habe ganz viel alleine verrieben. Aber ich habe ja so viele Arzneimittelprüfungen schon in Bad Boll oder mit Rajan gemacht. Gerade die Milchmittel haben wir geprüft oder das Radium mit Jonathan Shore, Radiumbromatum. Also, ich bin ja gut durchgeprüft. Von daher ist es immer schön, zu zweit, zu dritt oder zu viert erstmal zu verreiben, wenn es eine Angst gibt, alleine zu verreiben, weil du dann die Symptome austauschen kannst. Wir machen, also wir machen nicht so oft Arzneimittelprüfung. Wir warten, dass ein Mittel sich meldet und vielleicht alle 4 Wochen, einmal im Vierteljahr. Wir haben eine relativ große Gruppe hier bei uns in Riedlingen, dann haben wir eine Gruppe in Hamburg und das verteilt sich so. Wir sind, glaube ich, inzwischen 10 Leute, die dann dieses Mittel bekommen und das sind dann Doppelblindprüfungen. Ich verreibe vor, wenn ich sage, das ist das Mittel, das passt von den Träumen, das passt von den Symptomen und das ist quasi, hat sich gezeigt als morphisches Feld, wie jetzt das Ornithogallum. Und dann verschicken wir das an alle, sammeln die Protokolle ein und machen dann daraus eine Arzneimittelprüfung. Also, und klären das natürlich, das lösen das auf. Und diese Gruppe, die wir hier vor Ort haben, das sind eigentlich alles Homöopathen oder Therapeuten, die sind halt sehr schon quasi mit dabei, diese Symptome aufzunehmen. Also die sind sehr routiniert auch und trotzdem hat es eine unglaubliche Tiefe. Und was mir aufgefallen ist, das waren alles mal Patienten auch von mir, dass sie mich gar nicht mehr so oft brauchen, weil ich bin jetzt im 70. Lebensjahr. Also dann bin ich irgendwie ganz froh, dass die sich durch diese Arzneimittelverreibung selber heilen. Natürlich, wenn jemand hängen bleibt, das ist eine Verantwortlichkeit, das darf eigentlich nicht passieren. Aber hängen bleiben die Menschen dann auch, weil sie in irgendeiner Form noch ein Thema, ein Trauma nicht bewältigt haben. Also da müssten wir dann als Lehrer irgendwie da sein oder Hilfen geben. Wir haben jetzt mit Ornithogallum auch eine Familienaufstellung gemacht. Also 7 Generationen zurück und geschaut, was ist da gewesen und wie stehen die Ahnen hinter uns? Oder wir haben in Indien auch mal Aufstellung gemacht zu Naya. Das sind ganz, ganz faszinierende Erfahrungen, wenn so ein Feld entsteht, wo mehrere Leute unterschiedliche Aspekte beleuchten können. Und das heilt natürlich auch in diesen Gruppen. Aber festhängen sollte niemand. Dafür haben wir dann auch die Biodynamik oder auch Therapeuten hier vor Ort, die dann da weiterarbeiten.
Ich würde gerne auch damit aufhören, weil es ist sehr interessant. Wir kommen langsam zum Ende. Nämlich, dass wir nochmal auf diesen Begriff biodynamisch eingehen. Das erklärst du auch schön in deinen Artikeln. Da kann man es also nochmal genau nachlesen, wenn man wissen will, was genau das ist. Aber ich finde, dass man es nicht nur schriftlich hat, nochmal von dir mündlich gern. Was ist so die Essenz von dem, auch jetzt nach 50 Jahren Arbeit, biodynamische Homöopathie, wenn du es jemandem erklärst, eben wie Leute, die es jetzt zum ersten Mal hören? Was ist so die Essenz von der Arbeit?
Es geht bei sich selbst. Also das Unbewusste, wir leben ja nur 5% unseres Bewusstseins. Und alles, was quasi im Unbewussten verborgen ist, also in diesem riesigen Feld unserer Seele, es geht einfach bei sich selbst. Wenn die Zeit ist, drückt es sich aus. Wenn die Zeit ist, können wir es betrauern. Wenn die Zeit ist, wenn das Leben es will, Biodynamik heißt ja, du gehst mit dem Leben. Und wenn eine Tür zugeht, dann gehst du nicht hin und rüttelst die auf, sondern du schaust dann, wo ist eine Tür offen? Das ist das Leben. Oder stillsitzen und nichts tun. Der Frühling kommt und das Gras wächst von ganz allein. Also das wäre auch Biodynamik. Du kannst beide Wege gehen. Was ist jetzt der für dich der richtige ist?
Das ist mir nämlich aufgefallen, wenn ich das lese. Es hat, ohne das jetzt werten zu meinen, ne, aber es hat von meinem Gehirn her hat angeschlagen, dass es eine sehr weibliche Art ist, Homöopathie zu machen. Ich habe das oft gesehen, wenn ich Lehrer folge, dass viele Lehrer haben entweder eine sehr weibliche Art, dieses Mütterliche in der Homöopathie, oder wir haben etwas sehr archetypisch Väterliches, dieses strenge Führen, Repertorisieren, hart arbeiten, alle Symptome rausholen, 4 Stunden Anamnese machen, viele Fakten sammeln, ne? Dennoch mit der Medizin dazu, nicht einfach zum Untersuchen, hast du auch schön geschrieben, untersuchen zum Kennenlernen, sondern untersuchen zum Fakten sammeln, Laborergebnisse einmachen und die dann oft in den Anamnesen auch sehr führend unterwegs sind, also wo wenig Raum ist für den Patienten, sondern sehr streng die Anamnesen geführt werden, ist mir oft aufgefallen. Und in beiden Bereichen gibt es sehr große Koryphäen in diesem, die wirklich auch viel Erfolg haben. Und es ist mir aufgefallen bei der Biodynamik, zu dem, was ich gelesen habe, dass es eben wirklich auch was sehr Weibliches hat, in diesem archetypischen Sinne gemeint, wo wirklich viel auch geschehen darf, wo viel geschwommen wird mit dem Patient, wo viel auch Raum einfach gibt, dass der Patient sich wirklich entfalten kann. Und das finde ich jetzt, wir arbeiten ja dann eben sehr nach dem Ähnlichkeitsgesetz, dass ich merke, dass manche Patienten brauchen genau das bei mir, dass ich ihnen viel Raum gebe, sie sich entfalten können. Ich aber genauso merke, dass ich froh bin, den anderen Teil auch zu können, weil manche Patienten sind am Anfang noch sehr verloren, wenn man ihnen zu viel Raum gibt, die dann gerne am Anfang ein bisschen engere Führung haben, dass man sie so reinmacht. Und ich merke mit der Zeit aber, dass die meisten Patienten, die lang bleiben, eigentlich eher dann auch diese mütterliche, weibliche Raum wirklich auch brauchen und nicht mehr das enge geführt werden wie am Anfang. Wie hast du das gesehen? Du hast ja viel mehr Erfahrung und viel mehr Jahre Erfahrung als ich. Siehst du das auch so oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
Also nein, ich habe die gleichen Erfahrungen. Es gibt einige Menschen, wo ich sage, wie geht es? Das ist so typisch aus der Biodynamik, wie geht es? Ne? Weil mit dem S ist immer das Unbewusste gemeint. Und die sagen, nein, Sie müssen mir jetzt Fragen stellen. Ne? Ich brauche einen Halt. Und dann mache ich das, bis Sie selber reden können. Das ist faszinierend. Jede Anamnese hat ja irgendwie was ganz Faszinierendes, weil da ist ein ganzes Menschenschicksal in unserem Raum, das uns Vertrauen entgegenbringt, also dieses Kostbare unserer Arbeit. Ich kenne es, dass sie geführt werden wollen, aber ich kenne es auch, dass sie froh sind, dass sie einfach das erzählen können, was von selbst aus ihnen heraus möchte.
Und würdest du sagen, dass diese weibliche Thematik ein Kern ist von der biodynamischen Homöopathie oder nimmt das sozusagen das starke Führen und andere Teile der Homöopathie mit rein?
Also Gerda hat gesagt, das oberste Prinzip der Biodynamik ist die Liebe zu den Patienten. Und wenn du schaust, Gaia, Mutter Erde, ist doch so ein liebender Planet, was die uns geschenkt hat. Also ich glaube, wir müssen einfach sehen, wir sind auf einem Mutterplaneten zu Hause und wir brauchen alle dieses Mütterliche, damit wir genährt werden, damit wir geliebt werden. Also all diese Dinge, die ja in der Schöpfung vorhanden sind, wenn wir uns darauf einlassen können, auf einen wunderschönen Abendhimmel oder auf einen wunderschönen Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Also das Leben selbst ist eigentlich die Biodynamik. Manchmal gehst du schnell durch Prozesse, manchmal brauchst du lange, um etwas zu lernen. Also was soll ich sagen? Ich glaube, dass das Mütterliche wichtiger ist für uns,
Und
weil
genau.
die Babys brauchen zuerst die Mutter.
Richtig.
Mutterbrust.
Und es hat auch diesen kreativen Anteil, ne? Mit drin, wenn man sich wirklich auf jeden Patienten individuell einlässt, lässt, kommt dieses Künstlerische, von
Ja.
dem Dr. Hughes immer erzählt hat, dass es eben kein Heil Wissenschaft ist, sondern halt Kunst.
Genau. Ja, und jeder Künstler hat halt auch andere Farben zur Verfügung.
Richtig.
Also, oder arbeitet mit anderen Pinseln. Also, ich glaube, darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, warum es die Miasmatiker gibt und die Menschen werden da ja auch gesund. Aber sie sprechen von einer anderen Homöopathie als ich. Und dann habe ich gesehen, es gibt so viele Menschen, so viele unterschiedliche Menschen, sodass es auch so viele unterschiedliche Homöopathen geben muss, dass die angezogen werden. Das sind wieder diese morphischen Felder. Wir haben eine Anziehung zu Menschen, die uns entsprechen. Und dann kann schon auch der Homöopath das Heilmittel sein.
Sehr gut. Schöner Satz, der ist schon oft gekommen in den fast 400 Folgen im Podcast.
Ja.
Wie wichtig auch der Therapeut, welche Rolle der spielt. Sehr
Ja,
gut, wir
aber
sind, ja, sag.
da sehe ich
Ja.
eine große Gefahr, weil die sagen ja mal, Homöopathie wirkt nicht. Und der Therapeut ist ausschlaggebend, weil er hat die ganzen Mittel ja auch in seinem Energiefeld. Aber Neugeborenes glaubt nicht an Homöopathie und die Homöopathie wirkt hervorragend oder Tiere glauben nicht an Homöopathie. Also der Therapeut hat mit Sicherheit, wenn er in Resonanz gehen kann mit dem Schicksal des Klienten, einen großen Einfluss. Aber das, was wirklich diesen Weg ganz frei macht, ist das homöopathische Mittel.
Und das sieht man ja an den Verreibungen zum Beispiel auch sehr gut, ne? Wo es ja
Ja.
nicht um Glauben geht, sondern weil man einfach wir haben mal Nux Muscata verrieben und die Hälfte der
Oh.
Klasse war im Eimer hinterher und müde, ne?
Ja,
Eine ist
kann ich
sogar während der
verstehen.
Verreibung einfach direkt eingeschlafen und war nicht zu wecken. Also das sind
Ja.
schon eindrückliche Sachen, wo man dann auch relativ schnell auch als Student schon denkt, okay, Glauben hat das nicht viel mit zu tun, ne?
Ja.
Es hat ein großes Wirkprinzip dahinter, was über das hinausgeht. Absolut
Ja.
einverstanden. Super. Vielen
Gut.
Dank. Die letzte Frage und dann sind wir wirklich am Ende. Ist, wenn jetzt jemand eben sagt, ich bin noch kein Heilkünstler in biodynamischer Homöopathie, ich würde erst gerne noch das Handwerkszeug lernen.
Ja.
Wie könnte er einsteigen, mal abgesehen von euren Ausbildungen oder so? Gibt es Bücher, die du empfiehlst, zum sagen, steigt er da ein? Eben, ich würde nochmal verlinken, die Artikel, die ich als sehr guten Einstieg empfunden habe. Für mich jetzt, bin sehr gut reingekommen. Aber was wäre so deine Empfehlung für Leute, die jetzt im Podcast neugierig geworden sind und sagen, oh, das muss ich auch mal lesen?
Also ich habe natürlich über die Arzneimittelprüfungen geschrieben, die wir gemacht haben in Boll oder mit anderen. Das ist mein Leben mit Homöopathie. Also wenn du in Arzneimittelprüfung reinkommst, ich habe in meinem Kinderbuch die ganzen Verreibungen, das heißt Kinder homöopathisch begleiten. Und dann kann ich, weißt du, jeder, auch bei unseren Schülern ist das so, einige lieben einander Zaren, andere lieben den Staufer, andere lieben Rajan. Also das ist so individuell. Wir haben inzwischen so viele Bücher. Ich liebe den Vermeulen, weil da kann ich über die Jahrzehnte, ich habe angefangen damals mit seinem Kinderbuch und dann hat er immer weitergeschrieben, mit dem komme ich gut klar, aber andere gar nicht. Das ist sehr individuell. Also ich kann jetzt meine Bücher natürlich empfehlen, weil da habe ich diese ganzen Praxisjahre aus der Hamburger Praxis verarbeitet. Ich habe aus den Videofällen quasi, die ich aufgezeichnet hatte, dieses Buch gemacht, sodass ich da auch das alles nochmal mit der Körpersprache immer wieder mir angucken konnte, sodass ich weiß, ich habe 10 Bufo-Fälle. Der 10 ist, glaube ich, zu wenig. Das ist ein ziemlich häufiges Mittel, gerade Bufo in der Kinderpraxis, wegen dieser unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Aber ich habe das Bufo-Bild quasi modern und neu gemacht. Das sind nicht behinderte Kinder, sondern das sind Kinder, die in bestimmten Entwicklungsphasen einfach dieses Heilmittel brauchen, um sich gut entwickeln zu können. Also ich kann dir eine Buchempfehlung, wie gesagt, Vermeulen finde ich toll. Rajans Bücher, die ersten finde ich super gut, um einsteigen zu können. Die Pflanzenfamilie und die mineralischen Mittel, das ist dann so viel zu lesen. Da habe ich das nicht mehr so gut geschafft, das in eins durchzuarbeiten, ne?
Ja, sehr gut. Eben, ich würde auch deine Seite verlinken. Da sind eben viele Artikel und die Bücher auch alle nochmal schön drauf.
Genau.
Da kann man das alles dann gut finden. Und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Mal
Ja.
schönen Einblick zu nehmen. Ich habe gemerkt, es gibt so viel zu erzählen, dass ich dich gern nächstes Jahr nochmal einladen werde und dass wir nochmal ein ganz konkretes Thema nochmal miteinander besprechen, weil das so viel Erfahrung, das habe ich gemerkt, ne, da reicht eine Stunde gar nicht, dass wir in die Tiefe
Ja.
kommen. Also, du wirst nochmal eine Einladung von mir bekommen. Dann auch nochmal, jetzt weiß ich genau, worum es geht, nochmal mit einem ganz konkreten Thema auch. Dann können wir nämlich mal auch einmal in die Tiefe gehen mit einem Thema. Vielen Dank für den Überblick heute. Hat mich sehr gefreut, mit dir das Interview zu führen. Und ich überlasse dir gerne Abschiedsworte an unsere Hörer.
Ja, was soll ich sagen? Sein mit dem, was ist.
Sehr gut. Vielen Dank. An alle die Hörer wünsche ich jetzt noch einen ganz schönen Tag, Wochenende oder wann du es hörst und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.